Seid ihr bereit, aufzunehmen, zuzuhören, zu empfangen? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin seit gestern Mittag irgendwie platt. Ich weiß nicht, wo es herkommt so genau. Ich kann jetzt keine diversen oder speziellen Symptome feststellen. Ich bin einfach so. Und dann kommst du hier in den Gottesdienst und dann liest du Missio Dei und ich so, oh, das klingt schon so kompliziert, oder? Das fordert mich bestimmt wieder heraus. Da will wieder einer, dass wir was tun. Der will uns wieder erzählen, du musst mehr machen. Wir müssen losgehen, wir müssen Veränderung leben, neues Leben entstehen lassen. Aber eigentlich wäre es doch heute ganz schön, einfach mal zu ruhen, einfach mal da zu sitzen und was Schönes zu hören, so ein paar Streicheleinheiten zu kriegen, ein bisschen eine nette Salbung, sagen, jo, das ist doch gut. Ja, ich hoffe, das ist trotzdem was für dich drin. Und lasst uns mal heute ein bisschen über Missio Dei reden. Wir haben jetzt die nächsten Wochen ein bisschen verändertes Programm. So, nächste Woche Familienfest, dann in 3 Wochen Vorstellungsgottesdienst des biblischen Unterrichts, in 5 Wochen dann Abschluss des biblischen Unterrichts und dazwischen haben wir immer so Gottesdienste wie heute, so normal, wo ich dann predigen darf oder auch Gäste kommen. Und da wollen wir uns ein bisschen über das Thema Missio Dei unterhalten. Die Frage, was steckt da dahinter? Was bedeutet das? Missio Dei. Dei ist Gott, die Mission Gottes, also die Mission Gottes eigentlich. Unterwegs mit Gott. Was das für uns bedeutet, als Gemeinde, als Person, dass wir mit Gott unterwegs sind, weil Gott ein Gott ist, der unterwegs ist. Und ich habe euch mal eine Definition mitgebracht, einfach nur aus Wikipedia. Die werfen wir mal an die Leinwand, ich lese sie euch mal vor. Das Konzept der Missio Dei beinhaltet, dass Mission in erster Linie Gottes Mission ist. Gott wird als missionarisch handelnd verstanden und so ist die Mission der christlichen Gemeinde unmittelbar aus seinem Sein und Handeln erwachsen. Gottes missionarisches Wesen zeigt sich bereits nach klassisch-protestantischer Auffassung darin, dass der Vater den Sohn und Vater und Sohn zusammen den Geist senden. Gott ist also traditionellerweise in einer Bewegung zur Welt hin verstanden, welche die christliche Gemeinde ihrerseits nachvollzieht. Sie handelt missionarisch, indem sie Anteil an Gottes Mission hat. Müssten wir wahrscheinlich noch 3-mal lesen, um das richtig alles zu begreifen, was da drin steht. Die Kernaussage ist, da gibt es einen Gott, einen dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dieser Gott hat eine Mission. Er ist unterwegs zu den Menschen, uns zugewandt. Und Jesus hat es gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus hat gesagt, ich bin hier, weil mich der Vater gesandt hat. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, und ich sende euch den Heiligen Geist, der wird kommen. Und dann sagt er ihnen noch, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Mission kann man auch einfach mit Sendung übersetzen. Ja, Mission ist so ein altes Wort. Da steckt auch manche Geschichte drin, manche auch unangenehme Geschichte, wo im Namen des christlichen Glaubens auch Dinge vollzogen wurden, die nicht so schön waren. Ja, Thema Kolonialisierung dann und wo man irgendwelche, was auch immer, Ausbeutungskisten und so weiter. Nee, das meinen wir natürlich nicht. Bei uns steht auch Mission auf dem Haus, statt Mission. Was damit gemeint ist, wir haben eine Sendung. Wir haben eine Sendung zu den Menschen. Wir haben eine Sendung mit der Botschaft von Jesus Christus, mit dieser Versöhnungsbotschaft zu den Menschen. Aber die haben wir uns nicht ausgedacht. Nicht wir als Stadtmission Würzbach haben uns mal hingesetzt und überlegt, was wäre denn mal ein guter Auftrag? Was wäre denn mal eine gute Sendung? Wie können wir denn mal in diese Welt hineinwirken? Nein, es ist Gottes Mission. Es ist seine Sendung. Es ist sein Wesen, der unterwegs ist zu den Menschen und wir dürfen Anteil daran haben. Ich würde heute gern anfangen, damit zu fragen, was ist denn jetzt das Entscheidende oder vielleicht so der Grundstein dessen, dass wir teilhaben können an dieser Mission? Was brauchst denn jetzt mal dafür? Hat jemand eine Idee? Könnt ihr einfach mal reinrufen? Was ist aus unserer Perspektive ein Grundstein, um teilzuhaben? Ich bin schwerhörig, ich muss lauter rufen. Traut sich keiner, kann ich verstehen, würde ich auch nicht machen. Ich bin auch nicht so, dass ich das machen würde, wenn ich da sitze, einfach was reinrufen. Also keine Angst. Ich würde gerne mit euch heute über Gebet reden, weil ich meine, dass Gebet die Grundlage dafür ist. Ich wollte mich eigentlich, jetzt hatte ich mir überlegt, ich entschuldige mich jetzt mal für das Unwetter letzten Freitag. Aber nach dem, was jetzt am Wochenende los war in Deutschland und darüber hinaus, ist es eigentlich nicht angebracht, Witze drüber zu machen. Weil das ist gerade echt schlimm, was im Süden Deutschland an Hochwasser passiert und wo Menschen nicht mehr aus den Häusern kommen, weil alles überfließt. Deswegen lasse ich die Witze damit und erzähle euch einfach nur die Begebenheit. Wir haben uns letzten Freitag mal wieder getroffen im Degerfeld zum Beten. Und da gibt es die Gruppe, die sich einmal im Monat zum Beten trifft und ich war mal wieder dabei und wir haben uns auf diesem Abenteuerspielplatz getroffen und waren in so einem Holzpavillon, der da auf diesem Abenteuerspielplatz steht und dachten, naja, selbst wenn es ein bisschen regnet, wird jetzt nicht so schlimm sein, das kriegen wir schon hin, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ne, und so weiter. In jedem Fall saßen wir da und haben gebetet. Und es wurde immer schlimmer und der Donner kam auf einmal und am Anfang habe ich nur gesagt, ja, guck mal, Gott ist dabei, so, wenn man so die Gegenwart Gottes spürt, wenn es so richtig kracht und denkt, ja, da ist jetzt Power dahinter, das ist gut. Und dann kam der Hagel und auf einmal war dieses Holzdach nicht mehr dicht und es tropfte überall durch, sodass wir dann mit Schirmen unter diesem Pavillon saßen, um irgendwie nicht nass zu werden. Und von unten stieg das Wasser auch immer höher. Und dann war so eine Frage, was machen wir denn jetzt? Weil verstanden hat man das Wort auch nicht mehr so richtig, wenn man versucht hat, miteinander zu beten. Dann haben wir gesehen, dass in diesem Treffpunkt Degerfeld, der unterhalb dieses Spielplatzes ist, also das Gemeinschaftszentrum sozusagen, noch eine Veranstaltung war und die Leute gerade rausgingen und der Hausmeister noch da war. Und dann ist der Mike losgezogen und hat den Hausmeister angesprochen, ob wir nicht reinkommen können. Und dann hat er uns reingewunken, wir sind rein in diesen Gemeinschaftsraum da und und das Schöne, das erzähle ich jetzt einfach mal so, Mike hat ihn so richtig schön angesprochen. Ne? Er war so, weißt du, wir haben uns hier getroffen, oben in diesem Pavillon, um für dich und für die Menschen hier zu beten. Für diesen Stadtteil hier zu beten. Und dann hat der Herr gesagt, wir sollen reinkommen. Und das war so schön echt, weil auf der einen Seite war es witzig und humorvoll und auf der anderen Seite war es genau das. Denn wir saßen dann in diesem Raum und haben in diesem Raum gebetet. Und zwar, als hätte Gott uns nochmal diesen Raum ganz neu geöffnet und uns gesagt, ihr trefft euch jetzt schon lange hier zu beten oder teilweise ein Jahr lang sind Leute jetzt dabei, wir treffen uns regelmäßig. Es war immer die Frage, wo? Wo ist der Ort? Wo ist der Ort, wo wir zusammenkommen sollen? Wo ist der Ort, wo du deine Mission voranbringen willst? Und es war so deutlich in diesem Gebet, hier, es ist hier. Und dann haben wir dafür gebetet, dass sich dieser Raum eröffnet für uns auch. Ist nach wie vor ein Gebetsanliegen, dass es da weitergeht. Aber es war so schön zu merken, dass es eben kein Witz war, sondern dass Gott wirklich uns da reingeführt hatte in diesen Raum, auch durch Umstände, durch Gewitter oder durch Wetter. Ich möchte euch gerne ein Zitat mitbringen von Edward Sidney Woods, einem anglikanischen Bischof und Missionstheologen aus dem letzten Jahrhundert. Er sagt, Arbeit unterstützt durch Gebet ist sehr oft die Praxis, wenn nicht sogar das Ideal der Gemeinde. Wenn alle Menschen erreicht werden sollen, muss diese Ordnung umgekehrt werden. Und die Gemeinde muss lernen, sich auf das Gebet zu verlassen, das durch die Arbeit unterstützt wird. Christliche Arbeit, die denkt, plant, hin und her eilt und schafft, aber zu beten vergisst, ist ein fast jämmerliches Schauspiel. Wow. Da hat er mal einen rausgehauen. Ein jämmerliches Schauspiel. Und ich ertappe mich selber so oft dabei, dass ich genau da mittendrin sitze. Dass du überlegst, was kannst du machen? Dass du planst, dass du hin und her eilst. Und natürlich hast du irgendwo vielleicht auch mal ein Gebet gesprochen. Oder auf dem Weg zu dem, was du geplant hast, auch gesagt, oh Herr, segne es heute. Aber ist es das, was Gebet meint als Grundlage für die Mission Gottes? Oder geht es eigentlich um was anderes? Eigentlich ist das, was der Edward Sidney hier schreibt, die logische Folge aus dem, was wir eben gehört haben oder gelesen haben, was Missio Dei, was Gottes Mission eigentlich bedeutet. Gott ist der eigentlich Handelnde. Gott ist der, der unterwegs ist zu den Menschen. Gott ist der Gesandte. Er hat den Auftrag. Und das hat sich nicht verändert. Jesus hat zwar seinen Jüngern gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, aber er hat ihnen gleichzeitig auch den Heiligen Geist gegeben. Jesus hat auch vorher gesagt, ich tue nichts, was der Vater mir nicht sagt, was ich den Vater nicht tue sehe. Nur das mache ich. Aus der Verbindung zu Gott, dem Vater heraus. Der Heilige Geist ist das Verbindungsglied für uns, dass wir das tun können, was Gott tun möchte. Dass wir Anteil haben können an dieser Mission, an dieser Bewegung Gottes, an dieser Dynamik, die von ihm ausgeht. Ein ganz bekannter Bibelvers, der so Missionsauftrag genannt wird, steht im Matthäus-Evangelium. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, diese Bibelstelle? Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel auffährt. Also sie zurücklässt und sagt, das ist eure Mission. Das ist die Sendung, in der ihr unterwegs seid. Was der Auftrag ist, steht in diesem Text im Mittelteil. Hingehen, Menschen in die Jüngerschaft bringen oder man könnte auch sagen, ihnen eine Begegnung mit Gott ermöglichen, dass Jesus sie rufen kann, dass Jesus sie einladen kann. Sie taufen, also sie ermutigen, das zu bezeugen und das wirklich in ihrem Leben Realität werden zu lassen, danach zu leben. Sie zu unterweisen, sie zu lehren, sie zu ermutigen, Nachfolger zu machen, sozusagen. Christliches Doing. Ja? Also das ist das, was man eigentlich so, wenn man überlegt, was tun wir als Gemeinde, was wollen wir machen, dann sind das genau diese Dinge, wo wir sagen, ja, das soll erreicht werden. Und das ist gut, weil das ist ja der Auftrag, der von Jesus kommt. Die große Frage ist, wie? Wie geht das? Wie gelingt das? Und auch da bietet dieser Vers oder diese Verse die Antwort zu. Und zwar diese Klammer, das, was vorne und das, was hinten steht. Die Verse beginnen mit, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus sagt nicht, also, und euch ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, deswegen tut mal. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und das hat sich nicht verändert. Die Macht geht von ihm aus. Er ist der, der den Tod besiegt hat. Er ist der, der die Naturgesetze aus den Angeln gehoben hat. Er ist der, der alles, was es gibt, unter seiner Herrschaft hat. Und dann die Klammer zu. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich versichere euch, ich bin bei euch bis an das Ende der Zeit. Jesus hat die Macht. Und er ist bei uns. Und darum, deshalb geht hin. Deshalb könnt ihr diesen Auftrag erfüllen. Deswegen könnt ihr diese Sendung leben. Deswegen ist da Kraft drin. Deswegen entsteht da Wirkung, wenn ihr euch aufmacht, dieser Sendung ein Gesicht zu geben. Jesus hat es vorher schon gesagt im Römerbrief. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich ist das fruchtlos. Ohne mich fruchtet es nicht. Dann ist das schöne Arbeit, dann ist das auch Stress und dann reibt man sich vielleicht auf und tut viel und vielleicht klopft man sich am Ende des Tages auch auf die Schulter, was man so für ein frommes Werk wieder vollbracht hat. Aber die Frucht bleibt aus. Deshalb ist Gebet die Grundlage. Genau deshalb ist Gebet die Grundlage der Mission Gottes. Warum? Was macht Gebet? Und da kommt jetzt meine erste weitere Folie ins Bild. Gebet führt im Idealfall in die Gegenwart Gottes. Gebet heißt, in die Gegenwart Gottes zu treten. Beten ist Kommunikation. Beten ist Beziehung. Und zwar nicht per E-Mail. Beten ist persönliche Beziehung. Von Angesicht zu Angesicht, könnte man sagen. Weil Gott immer da ist. Muss Gott keine E-Mail schicken, weil er so weit weg ist, weil er irgendwo nicht erreichbar wäre und mal antwortet er irgendwann mal. Sondern Gott ist allgegenwärtig. Ja, ist ein Attribut von Gott, was wir uns nicht vorstellen können. Der ist immer da, überall. Also auch immer direkt bei mir. Und ich kann mit ihm kommunizieren, von Angesicht zu Angesicht. Das Problem ist, dass ich das meistens nicht auf dem Schirm habe. Dass ich das schnell vergesse. Weil er eben nicht sichtbar körperlich vor mir steht, wie mein Nachbar oder die Person, die jetzt neben mir sitzt. Beten richtet meinen Blick weg von mir
hin zu Gott.
Wenn ich bete, dann werde ich mir gewusst oder gewahr darüber, wer Gott eigentlich ist und wer ich bin. Ich Gott? Nein, du Gott, ich nicht. Das ist eine Erkenntnis, die ich im Gebet immer wieder habe. Du bist Gott und ich bin's nicht. Ich fand dieses Bild so schön mit dieser Gebetshaltung, mit den offenen Händen. Wir beten ja heute vor allen Dingen mit gefalteten Händen. Oder das kriegt man so beigebracht, so betet man. Diese Gebetshaltung kommt eigentlich erst aus dem Mittelalter. Und hat auch einen Sinn, ne? Also es ging darum zu sagen, bei sich zu bleiben irgendwo. Also sich zu fokussieren, sich auf Gott zu fokussieren. Nicht abgelenkt zu sein mit all den Dingen, die um einen herum sind, sondern zu sagen, jetzt konzentriere ich mich auf Gott. Deswegen falte ich meine Hände, schließe vielleicht noch die Augen. So, bei Gott zu sein. Das ist aber nicht die Gebetshaltung, die jetzt Jesus gebetet hat oder die zu seiner Zeit üblich war oder die ersten Christen gebetet hat. Die ersten Christen, die haben die Hände gehoben, wahrscheinlich sogar noch höher als das hier. Die haben die wirklich ausgestreckt und die Hände nach oben gestreckt zu Gott hin, in einer ganz offenen Haltung. Und ich verstehe in unserem Zeitalter der Ablenkung, in dem wir leben, dass es manchmal gut ist, sich auch auf sich zu fokussieren oder einen stillen Ort aufzusuchen, wo die Ablenkung nicht so groß ist. Aber ich finde, das macht manchmal auch was mit meiner Haltung. Da bin ich ganz stark bei mir. Und da bin ich bei dieser Frage, was beschäftigt mich denn gerade alles? Was sind denn meine Leiden und meine Wehwehchen? Was möchte ich denn Gott mal bitten? Was möchte ich ihm hinlegen? Und ich sage auch gar nicht, dass das verkehrt ist. Das dürfen wir machen. Aber ich habe den Eindruck, uns fehlt manchmal dieses Öffnende. Und zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich und du bist auch da. Und ich bin offen dafür, dir zu begegnen. So wie du kommst, so wie du bist, mit dem, was du jetzt hast und nicht mit dem, was ich alles mitbringe. Hier passiert Interaktion. Wenn wir beten, passiert Interaktion. Das ist keine Einbahnstraße. Da rührt sich was. Mir begegnet es oft, dass Gebet so als Automatismus verstanden wird. Ja, wie ein Automat. Ich werfe mein Gebet oben rein, mein Geldstück oder was auch immer, das ist mein Gebet, das werfe ich ein und dann drücke ich auf den Automat und dann kommt von Gott unten irgendwas raus. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Und wenn man das so ein bisschen so erzählt, dann weiß auch jeder, nee, so funktioniert es nicht. Und trotzdem passiert es ganz oft, dass wir genauso mit Gott umgehen. Oh, stimmt, da bräuchte ich jetzt mal Hilfe. Morgen steht die Deutscharbeit an. Gott, lass es gut werden, obwohl ich keine Ahnung habe. Kann sein, Gott ist gnädig, ja. Gott ist manchmal so viel mehr gnädig, als wir es verdient haben. Aber das ist nicht das Prinzip des Gebets eigentlich. Mir begegnet es auch immer mal wieder, dass Gebet als Dienstleister verstanden wird. Oh ja, Herr, du siehst die vielen Menschen, denen es so schlecht geht auf der Welt. Kümmer du dich um die. Ich bleib mal schön auf meinem Sofa sitzen. Ich kann ja eh nichts machen. Ja, was soll ich da jetzt Geld spenden oder mich engagieren? Gott, ich gebe dir das mal ab. Ich schicke dich mal als Dienstleister dahin, dass du dich um die kümmerst. Du kannst das sowieso viel besser als ich. Ich glaube auch nicht, dass das eigentlich Gedachte war, wie Gebet funktioniert. Ja, da steckt ein bisschen Wahrheit drin. Gott kann es besser, ja. Aber das heißt nicht, dass es mich aus der Verantwortung nimmt. Dass es mich rausnimmt und ich habe doch dafür gebetet, dann ist doch alles gut, dann brauche ich nichts mehr machen. Mir begegnet es auch manchmal, dass Gebet als Supertool verstanden wird. Ja, also so als Superheldenwerkzeug. Ja, im Sinne von, ah ja, da gibt's Dinge, die sind zu hoch für mich, die kann ich nicht lösen. Und jetzt bete ich da rein und dann wird Gott das schon machen. Und dann, es ist wie so eine Geheimwaffe, so eine Superwaffe von zu Hause. Und ich drücke auf mein Knöpfchen und dann passiert da hinten was. Ja, mein Nachbar, der ist immer so grimmig, der ist immer so sauer, der verhält sich so komisch. Jetzt schicke ich da ein Gebet hin und dann wird alles gut werden. Ich find's klasse, für den Nachbar zu beten. Aber nicht, damit der Nachbar sich ändert. Und Gott das irgendwie macht, dass Gott die Dinge irgendwie zum Guten dreht, die mich nerven oder die für mich gerade unangenehm sind. Manchmal tut Gott das. Und dann sollten wir Halleluja rufen und sollten sagen, danke, ich habe es nicht verdient. Aber das ist eigentlich nicht der Ansatz von Gebet. Denn bei all diesen Dingen, die ich euch jetzt genannt habe, geht es darum, dass Gott irgendwas tut und ich schön passiv bleibe. Und ich einfach nur sage, Gott, mach du's und dann ist doch gut. Ich bleib außen vor. Darauf gibt es keine Verheißung in der Bibel. Ganz ehrlich, habe ich keine gefunden. Aber es gibt Verheißungen dafür, dass das, da wo ich mich aufmache, wo ich eins werde mit Gott, wo ich nach seinem Willen frage, wo ich nach seiner Gegenwart frage, dass er dann da ist und dass er dann mein Gebet hört, wenn ich in seinem Willen unterwegs bin, nicht in meinem. Dazu muss ich seinen Willen aber erstmal kennen. Dazu muss ich mich aufmachen in seine Gegenwart, in seine Präsenz und mich von ihm ein Stück weit auch lenken, führen, vielleicht sogar korrigieren lassen. Gebet bezieht den Betenden immer mit ein. Mit nahezu 100%iger Sicherheit glaube ich, oder behaupte ich, dass Gebet in der Geschichte mehr den Betenden verändert hat, als dass es irgendeine Wirkung ins Außen hatte. Jetzt kann man sagen, das ist doch völlig ineffektiv, Gott. Was machst du denn da? Wäre doch viel besser, die Leute beten und du tust es, weil du willst doch, dass dein Reich gebaut wird, oder? Aber das ist nicht Gottes Strategie und er wird wissen, warum. Weil Gott viel weiter sieht als nur diesen Augenblick. Und das wissen wir auch schon aus nichtgeistlichen Prozessen, dass da, wo die dazugehören, die Philosophie verinnerlicht haben, wo sich das Ding multipliziert und Menschen mit der richtigen Leidenschaft und mit dem richtigen Herz unterwegs sind, dass sich Dinge viel schneller ausbreiten und viel schneller multiplizieren, als wenn einer sagt, was passieren soll und die anderen müssen es einfach nur ausführen. Gebet ist Begegnung mit Gott. Gebet ist Beziehung. Da wären die Statusverhältnisse klar. Ich habe es eben schon gesagt. Du Gott, ich nicht. Aber ich, der verlorene Versager. Nein, auch das nicht. Geliebtes Kind. Erlöst. Gereinigt. Befähigt. Auch das erlebst du in Gottes Gegenwart. Das gehört auch zu deinem Status. Wer bist du? Welches Selbstverständnis hast du? Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das verinnerlicht haben, wer wir in Gottes Augen sind, welches Selbstverständnis wir haben, dass die Wirkung in unserem Leben oder aus unserem Leben heraus viel größer ist als durch all die Dinge, die wir erzählen, planen, tun und machen. Wenn das ganz selbstverständlich aus uns herauskommt. In der Gegenwart Gottes entsteht Glaube. So ist es. Und dieser Glaube ist im biblischen Bericht, eigentlich egal, wo ich lese, immer Ursache dafür, dass Gott wirkt, dass sein Heilshandeln an den Menschen wirkt. Ja, wenn ihr die Evangelien liest, weil Jesus guckt die Menschen an, sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und dann passiert was, was die Dinge auf den Kopf stellt. Dann passiert irgendwelche großartigen Sachen, wo Menschen gar nicht anders können, als zu glauben und diesem allmächtigen Auferstandenen zu begegnen. Und er verheißt, dass er in unserer Mitte ist, wo wir uns nach ihm ausrichten, wo wir uns öffnen für ihn. Sagt er, da bin ich mitten unter euch. Da ist meine Gegenwart. Da ist die Allmacht Gottes. Ganz nah. Jetzt, hier, in unserer Mitte. An dieser Stelle möchte ich euch einladen zum Gegenwartsabend. Wir haben den als Älteste schon einmal gehabt, Anfang des Jahres. Und wir wollen am 16. Juni um 20 Uhr uns wieder hier treffen und euch gerne einladen zu einem Gegenwartsabend. Was steht dahinter? Genau das, was ich erzählt habe. Keine Planung. Keine Strategie. Kein Thema, was wir uns überlegt hätten, was jetzt mal dran wäre. Sondern zusammenzukommen. Zu sagen, wir sind hier, Gott, und du bist auch hier. Wir singen ein paar Lieder vielleicht, hilft uns manchmal, in dieses Bewusstsein hineinzukommen, in diesen Fokus zu kommen, dass wir jetzt vor Gott stehen. Und dann Gott zu fragen, Herr, was hast du für uns heute Abend? Was hast du für uns als Gemeinschaft? Und das Schöne ist, wenn man das in Gemeinschaft macht, also mir ging es oft so am Anfang, wenn ich das alleine gemacht habe, so dann kriegst du Gedanken, dann kriegst du irgendwas, aber du weißt nie so genau, ist das jetzt von Gott, ist das jetzt von mir, was ist das jetzt eigentlich, wo kommt das her? Und wenn du dann in Gemeinschaft bist und feststellst, da kam ein Gedanke und den haben noch drei andere oder da hat jemand anders einen Gedanken, der passt genau dazu und der macht ein größeres Bild daraus, dann ist das etwas, was unheimlich ermutigend ist. Und man kriegt ein Gespür für Gottes Gegenwart, du kriegst ein Gespür dafür, wie Gott vielleicht ganz konkret, ganz persönlich mit dir kommunizieren möchte. Deswegen herzliche Einladung am 16. Juni um 20 Uhr hier einfach mit dabei zu sein. wo ich mir Zeit, wo ich mir Raum gebe, wo ich mir Gottes Gegenwart bewusst bin, wo ich so bete. Und das ist eigentlich Beten aus meiner Sicht. Da geschieht etwas. Da passiert was. Was passiert da? Erster Punkt, wieder eine Folie, empfangen. In Gottes Gegenwart empfange ich. Mein Geist, meine Sinne, mein Herz, meine Seele, manchmal auch mein Körper können empfangen. Ich kann sehen, hören, erkennen, Vertrauen wächst. Ich erfahre vielleicht eine Kräftigung, eine Ermutigung. In einem Satz zu sagen, meine leeren Hände werden gefüllt. Ich komme mit leeren Händen und sage, hier bin ich, so wie ich bin. Mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen. Und ich halte dir meine leeren Hände hin. Füll du hinein, was du für mich hast. Das ist kein Katalog, ne? Also manchmal stellen wir uns das so vor. Ich komme in die Gegenwart Gottes und dann legt er mir so einen Katalog hin und sagt, hier kannst du auswählen, kannst du mal ankreuzen, was du gerne hättest. Und dann gucke ich mal, was ich damit machen kann. Nein, überhaupt nicht. Es bedeutet nicht ich, das, was ich jetzt gerne hätte, was ich jetzt gerne will, sondern das, was du, Gott, jetzt hast. Ich erlebe das manchmal im Gebetsdienst. Ich halte mich jetzt, also bin manchmal hier im Gottesdienst, im Gebetsdienst unterwegs oder auch bei anderen Veranstaltungen und dann stehst du da vorne und du weißt nicht, wer kommt gleich zu dir. Du weißt nicht, wer kommt und möchte ein Gebet haben. Und jetzt kannst du überlegen, wie bete ich? Und früher ging es mir dann so, dass ich dann irgendwelche versucht habe, gute, kräftige Gebete zu finden, gute Formulierungen zu finden oder irgendwie was auszusprechen. Und das hat mir jegliche Kraft geraubt eigentlich. Weil man weiß es vorher nicht. Und ein bisschen mit Vertrauen, was man kriegt in Gottes Gegenwart, bin ich hingegangen zu sagen, ich weiß es einfach nicht. Ich gehe da hin und ich mache die Hände auf, sage, Herr, gib du, was du jetzt für die Person hast. Und wenn ich davon was aussprechen soll, dann lass es mich aussprechen. Ganz oft ist es so, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich gebetet habe für jemanden, wenn ich für die Person gebetet habe. Einfach nicht mehr da, weil es nicht aus meinem Bewusstsein entstanden ist. Aber ich habe ganz oft jetzt schon die Rückmeldung von Leuten bekommen, die sagen, es hat ja genau gepasst. Dieses Gebet hat mich genau angesprochen. Das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Und da gibt es keinen Grund, mir irgendwie zu sagen, oh, toll gemacht, Conny, weil das kam nicht von mir. Das war überhaupt nicht meins. Sondern das war Gott, der einfach mich hat empfangen lassen in diesem Augenblick, was er für diese andere Person hat. Ich kann das gar nicht sagen, weil das ist kein, ich stehe da und jetzt warte ich und dann, aha, warte mal, ja, ich höre gerade noch, ja, okay, Gott, verstehe, ja, alles klar, jetzt habe ich alles, jetzt kann ich beten. Nein, das ist ein Durchfließen. Ich weiß nicht, was ich dann in diesem Moment gerade bete. Ich weiß, dass ich mit Gott in Verbindung bin und ich weiß, dass da auch kein Blödsinn rauskommt. Ich kann das auch stoppen, wenn ich das Gefühl habe, oder kommt jetzt irgendwas, was völlig daneben ist, dann spreche ich das nicht aus, ja. Ich kann hier keine Marionette, die dann irgendwas macht. Aber in dem Moment, den Gedanken, der da kommt, den ich ausbeten darf, den habe ich mir nicht ausgedacht, sondern der kommt von Gott. Und meistens ist das genau der trifft, der eine Wirkung hat. In der Gegenwart Gottes empfangen wir. Und zweitens, wir können aus dieser Gegenwart heraus weitergeben. Und jetzt sind wir wieder bei der Mission Gottes unterwegs. Nächste Folie. Das passiert dann nicht wild. Das ist kein Zufallsprinzip, sondern das ist das, was empfangen wurde. Klappt gerade wahrscheinlich, deswegen kommt es nicht. Wir werden sehen, kommt bestimmt gleich. Wenn ich was weitergebe, dann ist es nicht das, was ich mir überlegt habe, ist nicht das, was ich geplant habe, sondern es ist das, was ich vorher aus der Gegenwart heraus empfangen habe. Das gebe ich weiter. Und das hat dann auch Kraft. Das hat dann die Autorität Gottes. Das ist das, was wirksam wird. Was Jesus gesagt hat, wie der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, Paulus schreibt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir treten in seinem Namen auf. In dieser Welt treten wir in Jesu Namen auf. Ja, aber auch damals war das schon so, dass ein Gesandter von einem König zum Beispiel nicht wild irgendwas gemacht hat, was ihm gerade mal eingefallen ist. Sondern der hatte von seinem Herrn, von seinem König die klaren Punkte, um die es geht, die ihm wichtig waren, was sein Auftrag war, wenn er jetzt mit dem Schiff in ein anderes Land gereist ist. Und das hat er dann da vertreten. Und da war dann auch die Autorität des Königs hinter ihm. Wenn der sich irgendeinen Mist ausgedacht hat und irgendwas gemacht hat, dann hat der König dann auch gesagt, ja, schön für dich, aber das war nicht das, wo ich dir die Autorität für gegeben habe. Dieser Vertrag, den du da geschlossen hast, der war nicht in meinem Namen, der wird nicht wirksam. Und manchmal habe ich das Gefühl, bei uns ist es auch so. Wir sind hochmotiviert an vielen Stellen und wollen Gutes tun für diese Welt im Namen Gottes. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, und wenn wir mal die Geschichte zurückgucken, was im Namen Gottes schon alles für ein Mist passiert ist, dann habe ich das Gefühl, da war ganz viel Menschsein drin. Da war ganz viel unsere Gedanken drin. Und wir haben versucht, irgendwas zu machen, was wir in dem Moment gerade für gut und richtig hielten. Aber es war nicht der Auftrag Gottes, es war nicht seine Sendung. Und wenn du dann aber das weitergibst, was von Gott kommt, was du von ihm empfangen hast, dann sprichst du Gottes Wort in irdische Realität hinein. Ja, fangen wir vorne an, die Bibel zu lesen und hör mal, was passiert, wenn Gottes Wort in irdische Realität hineingesprochen wird. Boah, es hat Kraft. Ja. Er sprach, es sei Licht und es ward Licht. Puh. Bei uns läuft das jetzt nicht immer so. Und zum Glück ist die Welt schon fertig. Ja, wir müssen die Schöpfung jetzt nochmal machen, weil sonst könnte das gefährlich werden, wenn wir da anfangen würden rumzudoktern. Aber da ist Kraft drin. Da entsteht Wirkung. Manchmal merken wir es überhaupt nicht. Wenn wir anfangen, für etwas zu beten, weil wir den Auftrag von Gott dafür haben, dann ist da Kraft drin und dann passiert da was. Dann sprechen wir Gottes Wort in Realität hinein. Ich finde das so schön, in Kirchgönz in unserer Gebetsgruppe. Wir treffen uns ja auch monatlich. Ich lade euch herzlich ein, euch irgendeine Gebetsgruppe anzuschließen, wo man einfach anfängt, für die Anliegen, nicht für sich selbst, sondern für die Anliegen der Menschen aus der Nachbarschaft, für den Stadtteil, zu beten, für andere zu beten. Wir machen es in Kirchgönze immer so, angeregt durch die Sabine, die bringt uns kleine Schnipsel, was heißt Schnipsel, aus dem Open Doors Heft ausgeschnittene Gebetsanliegen für verfolgte Christen mit. Und wir machen unsere erste Gebetsrunde in Kirchgönze immer so, dass jeder so ein Zettel hat, wo ein Gebetsanliegen draufsteht aus einem Land, wo es Christen gibt, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und dann machen wir eine Runde und jeder hat die Möglichkeit, einfach dafür zu beten. Und das ist großartig, weil das erweitert den Horizont, zum einen für mich und zum anderen habe ich das Gefühl, ja, da werde ich Teil dieser Mission Gottes. Da drehe ich mich nicht nur um mich und meine Bedürfnisse und meine Anliegen, sondern wir richten unseren Blick auf Gott, wir stimmen mit ein in das, was er tun möchte. Ich möchte euch an dieser Stelle zum Abschluss noch eine Geschichte aus der Bibel erzählen, die da sehr gut reinpasst. Und das ist die Geschichte von Daniel. Weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Daniel war ein sehr intelligenter junger Mann, sehr gottesfürchtig, der als Israel oder das Südreich Juda eingenommen wurde von den Babyloniern, relativ schnell verschleppt wurde nach Babylon. Und als junger Mann da gleich auch in den Dienst gestellt wurde, weil er eben intelligent war. Die haben gedacht, diese Ressourcen nutzen wir. Und er wurde auch durch Wunder Gottes, weil er ihm treu war, sowas wie ein Staatsdiener, ein sehr hoher Beamter in diesem Reich Babylon. Er weigert sich immer mal wieder, irgendwelche Götzen anzubeten und ist ganz nah bei Gott. Daniel lebt aus der Gegenwart Gottes. Das ist seine Gebetshaltung. Daniel stand oft so am offenen Fenster oder lag auf seinen Knien vor Gott. Und Gott segnet ihn. Er ist sich dieser Gegenwart Gottes bewusst. Er wird in die Löwengrube geworfen, weil er eben nicht die Götzen anbetet. Und was passiert in der Löwengrube? Da ist Gott gegenwärtig mit einem Engel in dieser Löwengrube, genau bei Daniel. Und die Löwen rühren ihn nicht an. Und er sitzt da und lässt die Nacht über sich ergehen und am nächsten Tag steigt er lebendig wieder raus. Dieser Daniel hat nicht aufgehört, in der Gegenwart Gottes zu sein und zu empfangen. Schutz, Kraft, Dinge, die er aussprechen darf. Dinge, wo er dir bewegen darf. Und dann gibt es eine ganz spannende Geschichte, nämlich als David ein alter Mann war schon, da passiert es, dass das Babylonierreich eingenommen wird und die Perser die Macht übernehmen. Und der Perserkönig Kyros, der beschließt dann auf einmal zu sagen, er beschließt es eigentlich nicht, sondern er hat einen Traum. Er hat einen Traum, wo Gott ihm begegnet und wo er ihm deutlich macht, dass er die Juden, die Israeliten, wieder zurück in ihr Land gehen lassen soll, damit die dort wieder ihren Tempel aufbauen und wieder ihrem Gott dienen und ihrem Gott huldigen. Das ist also für das Volk Israel eine echte Zeitenwende. Da passiert was ganz Entscheidendes. Wo sie verloren waren, wo sie irgendwie hoffnungslos waren und dann die Tür wieder aufgeht. Jetzt könnte man fragen, warum ist das passiert? naja, vielleicht Strategie. Die Perser waren nicht ganz so diktatorisch wie die Babylonier. Und das war eine gute Strategie, weil man will ja die Leute in seinem Reich besänftigen, dass die irgendwie loyal sind. Und dann lasse ich die nach Hause gehen und lasse die ihre Religion üben, tut mir ja nicht weh. Dafür bleiben die aber dabei und zahlen schön ihre Steuern. Ja, könnte sein. Die Bibel macht relativ deutlich, dass es Gott war. Jetzt könnte man sagen, ja gut, wenn das Gottes Plan ist, dann macht er das, unabhängig davon, was passiert. Es gibt eine ganz spannende Stelle im Buch Daniel, Daniel Kapitel 9. Da heißt es, dass Gott einen Engel zu Daniel schickt, der mit ihm redet. Während er betete. Und er betete um eine Bibelstelle. Eine Bibelstelle aus Jeremia 29. Wo es heißt, wo Gott voraussagt dem Propheten vorher, dass 70 Jahre lang das Königreich Babylon andauern wird und er dann wieder die Israeliten zusammenführend nach Hause führen wird. Denn er hat gute Gedanken über sie. Und Daniel betet diese Verheißung. Wahrscheinlich hat er die letzten 70 Jahre diese Verheißung gebetet und er weiß, dass das nach 70 Jahren passieren wird. Und er betet und er betet und er betet. Und als diese Zeit rum ist, passiert es, dass Gott wirksam wird an diesem König Kyros. Es gibt für uns keine, wir können es nicht beweisen, dass das Gebet von Daniel eine Auswirkung vielleicht auf diese Situation hatte, auf diese Geschichte, wo Gott anfängt zu wirken. Aber da, wo wir beten, wo wir im Willen Gottes beten, da wirkt Gott. Und das ist ganz entscheidend. Und ich lade euch ein, uns an diesem Daniel ein Beispiel zu nehmen, der nicht aufhörte, ins Gebet zu gehen, der nicht aufhörte, die Gegenwart Gottes zu suchen, seine Hände, seine leeren Hände auszustrecken und zu sagen, ich möchte empfangen bei dir. Und dann auszubeten und hinzugehen mit dem, was Gott sagt. Jetzt könnt ihr sagen, natürlich bin ich aber nicht Daniel. Ne? Wir haben keine Verheißung vom Propheten Jeremia, die wir ausbeten können. Die haben wir doch nicht mehr. Die sind doch alle irgendwie, was sollen wir denn da machen? War doch viel einfacher, als es die Propheten gab, die gesagt haben, das ist Gottes Wille, jetzt tu's. Wir haben da was falsch verstanden. Wir brauchen keine Propheten. Wir haben den Heiligen Geist. Das ist Gott selbst, der zu uns spricht, der mit uns kommuniziert, der uns Dinge aufs Herz legt, der uns in seiner Gegenwart Gedanken schenkt, Menschen vor Augen führt, für die wir anfangen können zu beten. Und wenn wir das dann treu tun, dann passiert was. Ich lade euch ein, zum Abschluss mit mir zu beten, wenn ihr möchtet. Und ich habe ein Gebet formuliert, weil ich kein passendes gefunden habe. Ich habe einfach mal eins formuliert. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ja, ich möchte an dieser Mission Gottes teilhaben. Dieses Gebet einfach gleich mit mir zu sprechen. Ich lese es einmal vor und dann können wir es miteinander beten. Allmächtiger dreieiner Gott, hier bin ich. Ich vertraue dir. Lass mich deiner Gegenwart bewusst werden und deine Nähe spüren. Bewege mein Herz, meinen Geist und meine Sinne mit deiner Liebe und deiner sendenden Dynamik. Fülle du meine leeren Hände und lass mich mutig austeilen. Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Wenn du teilhaben möchtest an der Mission Gottes, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt mit mir zu sprechen. Du darfst es gerne laut sprechen, das steht ja da vorne. Wir können es miteinander beten, musst du aber auch nicht. Du darfst auch gerne, wenn es dir hilft oder wenn das für dich so ein Schritt ist, zu sagen, ja, ich möchte das wirklich, dann darfst du gerne dazu aufstehen und deine Hände aufmachen. Aber es ist kein Zwang. Und dann lasst uns gemeinsam vor Gott treten und lasst uns gemeinsam aussprechen in der Hoffnung, in dem Vertrauen auf seine Verheißung, dass er hier mitten unter uns ist. Allmächtiger, dreieiner Gott, hier bin ich. Ich vertraue dir. Lass mich deiner Gegenwart bewusst werden und deine Nähe spüren. Bewege mein Herz, meinen Geist und meine Sinne mit deiner Liebe und deiner sendenden Dynamik. Fülle du meine leeren Hände und lass mich mutig austeilen. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Amen.